Meine Seele und Gott, wir verschmelzen, wir lieben uns, wir umwerben uns. Ich kann dem viel abgewinnen. Ich verstehe aber auch, dass andere das eben jetzt eher befremdlich finden. Und die sind dann vielleicht auch Alchemisten oder Pilgerinnen.
Himmel und Erdung. Spirituell leben in der Netzzeit. RevLab. Alchemistinnen, Pilger oder Liebende? Nach Evelyn Underhill sind das drei mystische Grundtypen oder auch Wege. Evelyn Underhill hat an der Schwelle zur Moderne gelebt und wir wollen heute gleichwohl schauen, ob uns ihr Zugang auch noch heute was aufschlüsseln kann. Hier ist Himmel und Erdung und ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab, dem reformierten Labor in Zürich. Ich bin Kulturjournalistin, Bloggerin und Podcasterin. Und mein Gast heute ist Simon Weinreich, reformierter Pfarrer und Abt des Netzklosters, eine methodistische Gründung, aber bewusst überkonfessionell ausgerichtet. Hallo, lieber Simon.
Hallo Johanna, schön, dass ich hier sein darf.
Wer Näheres zum Netzkloster wissen möchte, da gibt es auch schon einen Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Wir brauchen gute Rituale und das verlinke ich in den Shownotes. Das RevLab und das Netzkloster haben gemeinsam, dass wir beide stark digital unterwegs sind. Nun gibt es Leute, die sagen, Spiritualität, digital, remote, das kann doch nicht funktionieren. Wir haben da andere Erfahrungen, auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Simon hat zudem eine kleine Meditation mitgebracht. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Alchemistinnen, Pilger oder Liebende, die Underhill-Typologie. Ich bin drauf gestoßen, in der App des Netzklosters, und zwar, ich glaube, in der Rubrik Zitat der Woche. Simon, da hast du das gepostet und meine Eingangsfrage ist, was hat dich an dieser Unterscheidung von mystischen Typen so angesprochen? Bietet das uns mehr als andere Unterscheidungen, von denen es ja sehr viele gibt?
Ja, ich bin grundsätzlich ein Fan von Typologien. Ich bin auch Enneagramm-Trainer und merke, das hilft mir auch einfach im Umgang mit Menschen, in der Beziehungsgestaltung generell. Und auf diese Typologie von Evelyn Underhill bin ich gestoßen über ein Buch von Marion Küstenmacher und habe mich dann dort noch vertieft in diese Typologie und gemerkt, es hilft auch mir auch in der Leitung des Netzklosters, gerade bei der Gestaltung von Anlässen, dass ich mir bewusst mache, da sind ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und diese drei Typen finde ich sehr einleuchtend und gut greifbar. Und beispielsweise bei unserem Übungstag hat mir das sehr geholfen, auch von meinem Fokus ein bisschen wegzukommen und das wahrzunehmen, dass auch eben andere, vielleicht andere Zugänge mehr schätzen.
Mir gefällt an dieser Typologie das Bildhafte. Mhm. Ich musste auch an C.G. Jung denken. Das sind ja geradezu Archetypen. Andererseits kann man sich fragen, gerade die Mystik, so was Entgrenztes, Auflösendes von Unterschieden, auch zwischen ich und der Welt, kann uns das da wirklich weiterhelfen oder machen wir uns da ein bisschen Schubladen damit?
Das ist immer die Gefahr von Typologien, dass es irgendwie auch Schubladen sind. Und da ist es wichtig, und das betont Evelyn Underhill auch, es gibt ganz viele Mischformen und auch Veränderungen im Laufe eines Lebens, dass mir das eine mal näher ist und dann das andere. Also das ist eine wichtige Vorbemerkung, wenn wir jetzt über solche Typologien sprechen.
Ich würde vorschlagen, bevor wir uns diese einzelnen Figuren oder vielleicht kann man eben wirklich sagen Archetypen anschauen, lass uns einen Schritt zurück machen. Mystik. Viele denken ja, und ich muss sagen, ich habe das auch lange gedacht, das ist etwas Vergangenes. Man denkt vielleicht an diese merkwürdigen Frauen im Mittelalter, die Stimmen gehört haben. Dann haben wir auch die Vorbehalte, die Verdächtigungen auch. Zum Beispiel gerade auch in der reformierten Tradition Karl Barth zum Beispiel, ziemlich am Anfang seiner Dogmatik warnt er davor und sagt, das ist etwas Gefährliches, sogar Antichristliches. Und dann haben wir aber so Theologinnen wie Dorothee Sölle. Mir ist jetzt über den Jahreswechsel in einer Brockenstube, ihr Buch Mystik und Widerstand in die Hände gefallen. Und ich finde, es ist ganz gut gealtert. Also es ist hiermit auch eine Lektüre-Empfehlung an euch, liebe ZuhörerInnen. Und sie sieht das anders. Und sie sagt auch, Mystik, das ist nicht notwendig was, ein Höhenflug. Das können wir auch in unserem Alltag in kleinen Dingen finden. Wie würdest du das definieren für Leute, die vielleicht auch sich fragen, Mystik und Spiritualität, was ist da nochmal der Unterschied?
Also ich würde Mystik generell definieren als die erfahrungsbezogene Form von Spiritualität, von Religion. Also dass die Erfahrung im Zentrum steht und eben nicht die Dogmatik, das Reden über, sondern das Erleben. Um das geht's in der Mystik. Und die Geschichte der Mystik, also einerseits im Christentum, aber auch dann in anderen Religionen, finde ich sehr spannend, wenn wir uns jetzt mal aufs Christentum fokussieren. Da sieht man, dass Mystik eigentlich immer auch so die Kirche am Leben erhalten hat. Also es gab Zeiten, da war die Mystik auch Mainstream im Mittelalter, bei einem Bernhard von Clairvaux beispielsweise, hatte eine sehr, sehr große Reichweite, einen großen Einfluss auf die Kirche. Dann gab es Zeiten, da war die Mystik eben sehr im Verdacht, gerade jetzt vielleicht im evangelischen Bereich. Ich merke auch, wenn wir jetzt andere Strömungen des Christentums noch mit einbeziehen, beispielsweise Charismatik, da gibt es auch viele Parallelen. Auch Charismatik legt einen Schwerpunkt auf Erfahrung, dass Gott eben kein Konstrukt ist, kein intellektuelles, sondern dass das eben mehr ist, dass man Gott, das Göttliche erfahren kann. Deshalb denke ich, Mystik, also die Kirche braucht Mystik, Religion braucht Mystik, das gehört zusammen.
Du hast hervorgehoben, das Erfahrungsbasierte, also man kann auch sagen phänomenologisch, es geht darum, auch die Introspektion zu pflegen, die Erfahrungen auch ernst zu nehmen, die man macht. Du hast sehr interessant gesagt, das war früher, Mittelalter oder so, Mainstream. Wie kann Mystik Mainstream sein? Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und denke, dass es wie so eine andere Kultur, nicht andere Erfahrungen, die Menschen, glaube ich nicht, dass sie fundamental andere Erfahrungen gemacht haben, aber irgendwie wie so eine andere Deutungskultur. Ich vergleiche das gern mit der Poesie. In so Poesiezirkeln beginnt man, die eigenen Empfindungen wirklich ernst zu nehmen und zu versuchen, auch Ausdruck dem zu geben, was wirklich am Rande des Sagbaren auch sich abspielt. Und so ähnlich, glaube ich, kann man sagen, läuft das auch in der Mystik ab. Und du hast auch ein Stichwort eben mit diesem mit dieser Betonung der Erfahrung auch schon eingebracht, Simon. Ich denke, das ist so der Punkt, wo wir auch in unserem Gespräch zu den Erfahrungen, zu unseren eigenen Erfahrungen springen können. Meine Frage an dich, in deinem Erleben oder auch in dem, was dir andere erzählen, was kommt dir da jetzt spontan in den Sinn, wo du sagen würdest, das ist eine Erfahrung, die ich mystisch interpretieren würde?
Ich merke bei mir, dass ich einen stark sinnlichen Zugang auch habe. Also, dass beispielsweise, wenn ich in der Natur draußen bin, ich mag mich da erinnern, da war ich irgendwo wahrscheinlich so Anfang 20. Das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Auf einer Bergwanderung, eigentlich nichts Spezielles, aber ich schaue das Panorama an und es überkommt mich einfach. Und es kommen Tränen und ich merke, irgendwie ist das alles viel zu wunderbar, dass ich das erfassen kann. Und das ist so etwas, das merke ich immer wieder, dass ich so über die Sinne, also über Sehen, manchmal auch über Düfte, auch der Geschmackssinn, ich versuche das auch bewusst zu pflegen, also dieses Sinnliche, aber dass ich dort dann solche Erfahrungen mache von, da ist etwas, das über mich hinausgeht, das ist irgendwie unfassbar und deshalb in der Mystik wird oft ja auch negativ über Gott gesprochen. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich eigentlich erlebe. Es bleibt irgendwo auch immer Geheimnis.
Was mir an dieser Erfahrung jetzt wesentlich erscheint, es ist eher wie, es ist überrascht, hat dich überrascht oder überschwemmt auch. Also es hat was Plötzliches.
Es hat was Plötzliches, ja. Und auch etwas Individuelles. Also andere, die mit mir auf dieser Wanderung waren, die waren ja auch dabei, haben dieses Panorama auch gesehen, aber hatten nicht das gleiche Erlebnis. Und auch ich hatte dieses Panorama an einem anderen Tag auch schon gesehen. Es war mir nicht unbekannt, aber irgendwie an diesem Tag, in diesem Moment, da hat sich etwas verdichtet.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung, und zwar schon in meiner Kindheit, und das ist auch nicht untypisch. Sehr viele Menschen können aus ihrer Kindheit solche Begebenheiten erzählen, und oft setzt dann später so etwas wie Rationalisieren ein, auch wegrationalisieren. Mein Erlebnis ist, also ich bin vielleicht 6 oder 7 und ich wache auf, ich bin in einem Alpendorf. In Österreich bin ich aufgewachsen und es ist plötzlich Schnee und alles ist so verzaubert und glitzert und ich mache das Fenster auf und ich habe den Eindruck, der mit Schnee übersäte Baum, der ist zum Greifen nah und war sehr, sehr beglückt und ja überschwemmt von dieser Erfahrung, ohne irgendwie die benennen zu können. Und erst kürzlich, als ich drüber nachgedacht habe, warum ich, wenn es schneit, bis heute so glücklich bin und rumlaufe in der Wohnung und rufe Schnee, Schnee, Schnee. Und dann ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass das ja in dieser tiefen Erfahrung wurzelt, was auch zeigt, es begleitet einen vielleicht sogar durch das Leben, und zwar oft auch unbewusst.
Eine mystische Erfahrung, die berührt irgendeine tiefere Schicht in uns, oder? Könnte man sagen, dass es eben nicht rational, sondern es geht tiefer und brennt sich dann so in unser Sein ein, dass dann das später wieder hochkommt. Das ist ganz spannend, wie du das erzählst.
Und ich glaube, da können wir sehr gut überleiten zu Evelyn Underhill, weil ich würde sagen, unsere beiden Erlebnisse, die wir gerade geschildert haben, haben etwas mit Liebe zu tun. In dem Fall Liebe zu allem, was einem umgibt.
Mhm. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich diese Typologie entdeckt habe, dass ich mich am ehesten beim Liebenden wiederfinde. Einfach diese Intimität mit dem Göttlichen. Die prägt meine Spiritualität und hat das eigentlich schon immer gemacht. Ich habe es einfach noch gar nie so, konnte das erst, als ich diese Typologie entdeckt habe, reflektieren, dass das so ist. Aber dass ich mich sehne nach eben ja Intimität, ich glaube, dieses Wort trifft es sehr gut, findet sich jetzt bei Evelyn Underhill am ehesten beim Liebenden, bei der Liebenden. Und auch diese sinnlichen Zugänge. Die christliche Liebesmystik eben hat im Mittelalter so ein Hoch, und dort wird ja dann auch mit erotischen Begriffen gespielt, oder die Bibel wird allegorisch oder auch, wie du gesagt hast, eigentlich poetisch gelesen. Vor allem das Hohelied, das ja auch ein erotisches Liebesgedicht ist, wird dann interpretiert. Meine Seele und Gott, wir verschmelzen, wir lieben uns, wir umwerben uns. Und da merke ich bei mir, da rührt irgendetwas an. Ich kann dem viel abgewinnen. Ich verstehe aber auch, dass andere das eben jetzt eher befremdlich finden. Und die sind dann vielleicht auch Alchemisten oder Pilgerinnen.
Wenn Menschen sagen, ich habe überhaupt keine mystischen Erfahrungen, nicht nahezu irgendetwas in die Richtung, und man nachfragt, warst du mal richtig verliebt? Liebst du? Würdest du dann sagen, das kann man auch als, da erfährt man Mystik? Also ich würde auf jeden Fall sagen, so ist es. Und du hast Sexualität auch schon angesprochen. Das ist ja etwas, was vielfach auch ausgeklammert wurde, gerade auch in der christlichen Tradition, nicht allerdings von Mystikerinnen. Ich denke zum Beispiel an Mechthild von Magdeburg. Also gefragt, Liebe und Sexualität, spielt das für dich auch im Feld der Mystik?
Ja. Ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Liebe. Und also im Deutschen sind wir ein bisschen beschränkt, weil wir einfach dieses Wort Liebe haben. Andere Sprachen wie Griechisch oder Hebräisch, die haben ja dann mehrere Worte für das, eben nicht für das Gleiche, weil es gibt ja verschiedene Formen, ob es jetzt eine freundschaftliche Liebe oder körperliche Liebe ist oder eben so eine vollkommene Liebe. Und ich schließe mich da an die Tradition, dass wir im Christentum ja daran glauben, Gott ist Liebe, und zwar diese vollkommene Liebe. Und jegliche Form von Liebe ist irgendwo Teil dieser größeren vollkommenen Liebe.
Du hast dich dann mit diesen Figuren auch näher noch auseinandergesetzt, hast auch Meditationen dazu geschrieben. Bitte sag noch was, nochmal zu dieser Figur der Liebenden, was da noch zu beachten ist oder was dir da noch charakteristisch erscheint.
Es gibt diesen mystischen Dreischritt, der wird oft beschrieben in der Literatur, von Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung, so diese Unio Mystica, also das mein Sein geht völlig auf in dem, was eben über mich hinausgeht, im Göttlichen. Und das passt am ehesten jetzt zum Liebenden, zur Liebenden. Auch eine gewisse Verzückungserfahrung, die auch in der Mystik immer wieder beschrieben wird.
Ekstase, könnte man sagen.
Ja. Was ich jetzt, so schreibt es auch Evelyn Underhill in Bezug auf christliche Mystik, noch herausstreichen möchte, ist, dass es eigentlich nicht eine Liebe einfach nur für mich selbst ist, sondern dass daraus eben eine Liebe fließt für meine Mitmenschen oder die Welt um mich herum ganz allgemein, also dass es in eine tätige Liebe führt. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Aspekt. Es ist nicht nur, ich werde gefüllt jetzt von Liebe, sondern diese Liebe ist überfließend und ich kann etwas auch weitergeben.
Da sprichst du einen Aspekt an, wo es auch Missverständnisse gibt, als wäre Mystik und spirituelles Leben notwendig so Abgeschiedenheit, Weltflucht. Aber so verstanden, wie du es gerade geschildert hast, ist es gerade etwas, was in die Aktion führt.
Ja.
Mir ist noch was aufgefallen. Es gibt dieses Bild der Verschmelzung. Das erleben wir ja auch in unserem Verliebtsein. Aber da ist vielleicht noch interessant, dass es eben trotzdem eine Asymmetrie auferhalten bleibt, sonst würde man ganz verschmelzen und, wenn man bei dem Bild bleibt, gemeinsam erstarren. Aber die Liebe bleibt ja dann beweglich und lebendig und dynamisch, wenn da auch ein Unterschied ist und etwas Unverfügbares, was ich eben nicht wie ein Besitz behalten kann. Und das gilt auf jeden Fall auch für diese mystische Interpretation von
Absolut.
Liebe.
Absolut. Diese Verschmelzungsmomente oder diese Ekstasen sind ja auch sehr flüchtig. Also das ist kaum etwas von Dauer. Eben jetzt auch unsere Erlebnisse, die wir geschildert haben, die kommen vielleicht später wieder ebenso, aber jetzt dieser Moment dort in den Bergen, das war wahrscheinlich nicht einmal eine Minute, aber sie hat mich sehr geprägt. Aber es ist etwas Flüchtiges, auch diese Liebeserfahrung, diese Intimität.
Wenn man sich fragt, was das Riskante auch sein kann, ist ja dann vielleicht so eine Verschmelzung, wo es nicht mehr gelingt, sich zu lösen und vielleicht auch in pathologische Formen führen kann.
Das ist generell, da hat Evelyn Underhill auch in ihrem Buch ein großes Kapitel über Mystik und Psychologie, wo sie eben solche pathologischen Gefahren eigentlich herausstreicht. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, gerade beim Liebenden, bei der Liebenden ist auch stark, dass diese Sehnsucht überhand nimmt oder dass man dann, wenn ich jetzt diese Verzückung nicht erlebe, dass die Enttäuschung so groß wird, dass es mich dann fast in eine Depression stürzt. So, das könnte auch eine Gefahr sein.
Und jetzt dich als Netzabt gefragt, funktioniert das auch remote? Funktioniert das digital, diese Art von Erfahrungen und auch des Austausches?
Ja, ich erlebe das so. Jetzt gerade ich, weil ich diesen sinnlichen Zugang habe, ich zünde manchmal auch einen Räucherkegel an zu Hause während der Meditationszeit, wenn wir dann online per Zoom verbunden sind. Und dann gehe ich in die Stille, atme diesen Duft ein und schon nur, wenn ich diesen Duft rieche, dann ja, fühle ich mich einfach stärker verbunden mit Gott.
Und gerade mit deinem sinnlichen Zugang vermisst du da auch gerade beim Netzkloster, beim digitalen Kloster auch Wesentliches? Ist das so? Oder findest du auch Dinge, die analog du in dieser Form gar nicht so tief leben könntest?
Ja, der Vorteil finde ich jetzt wirklich für mich, dass ich zu Hause meine Klosterzelle eingerichtet habe, ebenso wie ich sie gerne habe. Und es steht auch eine Ikone dort, die inspiriert mich, eben das Räucherwerk. Also ich habe alles beisammen, was ich brauche. Und wenn ich jetzt an einen Ort hingehe, der mir fremd ist, ja, dann fehlt mir vielleicht mehr, als ich eben zu Hause habe.
Und erlebst du auch wie eine Sinnlichkeit der anderen, die mit dir meditieren? Also das eine ist die Sinnlichkeit des Ortes, den du dir eingerichtet hast. Aber was erlebst du da im Austausch, im Kontakt?
Wir haben ja die Kamera jeweils eingeschaltet. Das heißt, wir sehen uns. Und es gibt dann wirklich, das erlebe ich, diese eine Form von Verbundenheit, obwohl ich weiß, die anderen sind zum Teil kilometerweise oder sogar über Landesgrenzen sind wir entfernt voneinander, aber trotzdem, weil wir diesen Moment teilen, entsteht diese Verbundenheit.
Ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch dazu gebloggt, habe mich dann Netznovizin genannt, um herauszustreichen, dass ich einfach noch neu war bei euch im Netzkloster. Und ja, es ist eine Verbundenheit, die man spüren kann, und überraschend und ja auch überwältigend, finde ich. Jetzt haben wir uns bei der Liebenden aufgehalten, dem Liebenden, und könnten das noch vertiefen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Pilgerin, zum Pilger. Was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
Ja, Pilgerin, das klingt ja schon in diesem Wort an, diese unterwegs, also diese Wegmetapher, dass die Seele einen Weg geht und eine große Sehnsucht verspürt, auch anzukommen. Also Mystikerinnen und Mystiker, die jetzt eher zu diesem Typus neigen, die haben oft auch Jerusalem so als das Symbol, als Sehnsuchtsort, der dann auch in Psalmtexten oder so, auch in so Wallfahrtsliedern, das war so in der Mystik eben allegorisch ausgelegt, dass ich sehne mich nach einem Ziel. Und was aber dann dazu kommt, ist, dass Pilger, Pilgerinnen oft merken, eigentlich ist schon der Weg das Ziel, also das Göttliche ist schon da. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt an ein Ziel kommen muss, um erst eine Erfahrung zu haben, sondern schon der Weg alleine ist die Erfahrung.
Könnte man sagen, Relativierung des Ziels unterwegs.
Ja, ja.
Pilgerst du?
Ich bin auch schon gepilgert, aber jetzt nicht oft und nicht lange. Und ich merke jetzt auch von diesen drei Typen, mit dem Pilger, da habe ich da fremdlich am meisten. Deshalb kann ich vielleicht gar nicht so viel darüber aussagen, wie es sich anfühlt als Pilger, als Pilgerin.
Und warum fremdelst du?
Weil ich eben das eigentlich schon weiß, dass Gott da ist und ich gar nicht mich auf den Weg machen muss.
Zum Pilger gehört auch dazu, dass es hart werden kann. Es gibt Umwege, Unterbrechungen. Was auch dazu gehört, ist Begegnungen, dass man ein Stück weit mit jemandem geht und dann aber wieder abzweigt. Für Underhill spielt da, glaube ich, auch dieses Motiv des Quest rein. Kannst du dazu was sagen, Quest?
Ja, Herausforderung, oder? Also wie du gesagt hast, so Schwierigkeiten, dass der Weg auch mal steinig ist. dass Anstrengung auch dazugehört. Ich kenne Leute auch im Netzkloster, die würde ich jetzt diesem Typus zuordnen. Und für die ist auch das so eine Challenge. So, ich gehe jetzt, ich nehme ja immer diese 20 Minuten vor, jeden Tag. Und auch wenn ich keine Lust habe, die Disziplin, die ist jetzt das, was ich erreichen möchte. Wahrscheinlich sind das dann so Pilgerinnen und Pilger, die eben auf diesem Weg sich sehen, der auch anstrengend sein kann.
Habt ihr Himmel und Erdung schon abonniert? Ihr könnt das bei Spotify tun, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich würde sagen, den Pilger in der Tiefe verstanden, also ich hab schon einen Zugang dazu, ist eben die Figur jetzt positiv verstanden, die losläuft und auch Sachen ablegen möchte und die sich nicht so sehr an einem Ort verhaften möchte, wissend auch, dass eben wir in dieser Welt keinen dauerhaften Ort haben. Und ich finde es auch interessant, dass eigentlich Jesus selbst ein Wanderprediger war oder auch so Figuren wie Franz von Assisi umhergewandert sind. Es ist auch, glaube ich, so mit dem Motiv dann Armut. Armut verbunden, aber jetzt nicht nur materiell, sondern auch eben Sachen loslassen, auch Selbstbilder loslassen. Also ich kann mit der Figur eigentlich auch was anfangen. Wenn wir jetzt drauf schauen, was wäre da das Risiko? Du hast schon angesprochen, dass es so wie ein eigentlich über Bedürfnisse hinweggehen. Es kann auch wie zu so einer Zwanghaftigkeit werden. Also ich muss immer laufen. Es kann auch ein Davonlaufen werden.
Ja, eine Flucht, oder? Das wäre vielleicht eine Gefahr. Spannend. Du pilgerst.
Ich bin nicht so häufig gepilgert, aber ich möchte noch viel mehr pilgern. Es gibt in Zürich St. Jakob ein Pilgerpfarramt. Und ich denke, das ist etwas, was wirklich auch zu... man kommt anders zurück, glaube ich, als man losläuft. Es gibt auch Cyber-Pilgrimage.
Ah ja, das kenne ich nicht.
Nein, da bleibt man zu Hause, Wohnzimmerpilgern oder höchstens in den Garten raus und nimmt sich auch was vor und mit anderen zusammen. Also es gibt dann auch wie so Einkehr, aber alles digital. Und Menschen auch, die sich nicht bewegen können aus gesundheitlichen Gründen, Ältere. Also es ist etwas, wo auch experimentiert wird.
Spannend.
Was wäre das so dein Gefühl jetzt, wenn du das erste Mal hörst?
Spannend, eben immer noch befremdlich für mich, aber ich könnte mir gut vorstellen, auch jetzt für die Menschen, an die ich jetzt vorhin gerade gedacht habe, dass die darauf sehr ansprechen könnten.
Und dann haben wir den Alchemisten.
Ja, Alchemisten, da passt jetzt am besten von diesem mystischen Dreischritt die Reinigung dazu. Alchemisten, die waren ja auf der Suche nach Gold, indem sie verschiedene Materialien verschmelzen, läutern und so weiter, ganz komplizierte Prozesse. Also auch eine Suche, aber jetzt weniger eine Suche im Außen, wie beim Pilger, der ja eigentlich auch auf der Suche ist, sondern ganz stark im Innen, die eigene Seele zu läutern, Umwandlung, auch erforschen des eigenen inneren Raumes, das gehört alles so zur Alchemistin dazu.
Ich würde noch ergänzen, dass das auch das Feld war traditionell, nicht nur der Metallurgie, sondern auch Pharmazeutik, Medizin destillieren. Und in der frühen Neuzeit waren die ja so etwas, wie wir heute die Start-up-Unternehmer haben, etwas, wo ganz viel Hoffnungen drinnen war, Gold zu erzeugen, aber auch Longevity, also das Leben verlängern zu können. Paracelsus ist das so eine Figur, rein historisch. Und tatsächlich in dieser alten Auffassung von Natur, noch bevor die modernen Naturwissenschaften und diese Haltung sich durchsetzt, war die Vorstellung, dass Erkenntnis in so einem Doppelschritt passiert. Ich mache Experimente und ich muss aber mit dem Inneren dabei sein, mit der Seele. Und spannend finde ich, wenn man denkt, gerade diese Figur des Alchemisten, wo Transformation, Arbeit am Selbst, das eigene wird zum Labor im Zentrum steht, könnte man denken, das passt gar nicht irgendwie zu so einer evangelischen Frömmigkeit und Gläubigkeit. Aber es waren tatsächlich damals auch reformierte Herrscherhäuser, die Alchemisten am Hof hatten. Also ich spreche jetzt wirklich von der frühen Neuzeit. Und ich habe mir ein Zitat jetzt rausgesucht von Luther. Was denkst du, fand der Alchemie interessant oder war er dagegen?
Ich hätte jetzt, würde jetzt dazu tendieren, dass er dagegen war, weil das ein bisschen nach Hokuspokus auch klingt.
Martin Luther, die Kunst der Alchemei ist recht und wahrhaftig der alten weisen Philosophei, welche mir sehr wohl gefällt. Und dann erwähnt er Metalle, Kräuter, Wasser, Olitäten, also ich denke irgendwelche Öle und die schönen Gleichnisse, die das für Christus und die Auferstehung liefert, weil in der Alchemie ist eben es nicht nur die Selbstoptimierung, das, was wir heute manchmal oder häufig in der Spiritualität auch finden, sondern es sind ja so wie Prozesse auch der Fäulnis des Todes, des Absterbens und aus dem entsteht dann irgendetwas.
Okay, spannend, ja, das überrascht mich, aber so macht es natürlich Sinn. Ja. Ich kann der Alchemie oder so, wie es jetzt eben dieser mystischen Typologie entspricht, eigentlich viel abgewinnen. Also ich habe das vor allem eben jetzt mit dem Enneagramm auch gemerkt, dass so dort ist man ja auch sein Innenleben am Erkunden und lernt sich immer besser kennen. Und das hilft ja dann auch fürs Leben draußen. Also auch hier, so wie bei der Liebe auch, es ist nicht etwas, das ich für mich alleine behalte, sondern es hilft mir auch in der Beziehungsgestaltung beispielsweise.
Und da findest du dich auch selbst wieder in dieser Figur?
Ja, also am stärksten jetzt beim Liebenden schon, aber so jetzt als Zweites würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich so eine Mischform eben mit dem Alchemisten.
Der Arbeitsaspekt ist etwas, wo ich schwerer Zugang finde, wenn ich denke, ich muss jetzt an mir arbeiten. Ich bin lieber auch die Liebende, die schon angekommen ist oder die Pilgerin, die einfach unterwegs ist und gar nichts muss.
Ja, 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 so sind wir unterschiedlich.
Findest du diesen Typus auch stark im Netzkloster?
Ja, wir haben an einem Übungstag sogar mal eine kleine Umfrage gemacht. Also ich habe die drei Typen vorgestellt und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und danach habe ich gefragt, wo findet ihr euch am ehesten wieder? Und da, wenn ich mich recht erinnere, waren die Alchemisten sogar am meisten vertreten.
Wie kannst du dir das erklären?
Vielleicht, weil das Netzkloster einen Ort bietet, wo ich Raum bekomme, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und die anderen sind ein bisschen auf Distanz, vielleicht. Also das, durch dieses digitale Verbundensein bin ich natürlich auch stark auf mich zurückgeworfen, weil ich meistens alleine in meinem Raum bin, physischen Raum.
Und wenn wir auch bei dieser Figur die Frage nach dem Risiko oder vielleicht auch den Fallstricken stellen, was würdest du sagen bei dieser Figur des Alchemisten, der Alchemistin, worauf sollte man aufpassen?
Vielleicht dreht sich die Alchemistin irgendwann zu sehr nur um sich selbst. Was denkst du?
Ich höre damit eine Problematik, die du schon bei der Pilgerin oder dem Pilger angesprochen hast, dass es so in die Optimierung reingehen kann.
Ja.
Da würde ich sagen, auch mein Christsein, da fühle ich mich frei an der Stelle und glaube nicht, dass ich von mir aus so viel überhaupt machen kann, sondern es interessiert mich mehr, so zu leben, wo das dann zusammenkommt. Also mein Bemühen, meine Liebe auch, mit dem, was mir von woanders zuwächst.
Mhm.
Was sind in deinen Augen, was ist in der heutigen Zeit, was es, was der Mystik, dem mystischen Weg entgegensteht? Also, was sind die Feinde der Mystik?
Die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft, auch der Leistungsdruck. Und ich würde jetzt zu diesen drei Typen eben eigentlich noch gerne einen vierten Typ dazu stellen, nämlich den des Alltagsmönchs. Weil das ist etwas, das wir im Netzkloster auch versuchen zu leben, eben in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind, einfach Oasen zu schaffen, um Stille zu erleben, um das Schweigen zu trainieren und ja, dem Göttlichen diesen Raum zur Verfügung zu stellen, eben dass wir ganz überrascht werden, aber eben mitten im Alltag. Ja, ich würde sagen, das ist so der Hauptfeind, so das, was auf uns einprasselt, gerade im Digitalen. Und da ist das Netzkloster ja irgendwie auch systemfremd, weil das Digitale ist der Inbegriff von Schnelllebigkeit und von immer mehr Infos und dem etwas entgegenzusetzen mit der Mystik, das erlebe ich als sehr heilsam.
Das ist schön gesagt. Uns funkt gerade ein bisschen Sirene rein. Der Lärm auch der Gegenwart,
passt
der
ja
heutigen Zeit passt.
So.
Genau. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Dorothee Sölle aufgreifen, was ich in Mystik und Widerstand gelesen habe. Sie sagt, zwei Feinde sind auf der einen Seite die Bagatellisierung, das gar nicht ernst nehmen, was ihnen passiert, Gefühle nicht so ernst nehmen, Träume nicht so ernst nehmen und auf der anderen Seite aber auch die Überhöhung. Ein Bild zu haben, Mystik, das ist etwas, das ist ein Gipfelerlebnis, das ist so weit weg, das werde ich nie haben, will ich vielleicht auch gar nicht haben. Lieber Simon, wie können wir abschließen? Zusammenfassend würde ich sagen, die Alchemistin verwandelt, der Pilger geht, die Liebende bleibt zugewandt, auch im Entzug. Lieber Simon, wir kommen ans Ende unserer Podcast-Episode und ich habe ja angekündigt, dass du noch etwas für uns mitgebracht hast.
Vom Schweizer Mystiker Niklaus von Flü ist ein Gebet überliefert, das wie im gesagt wird, er täglich gebetet hat. Und dieses Gebet besteht aus drei Sätzen, die diesen Dreischritt Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung aufnehmen. Und weil eben diese drei Formen von Mystik ganz gut, diese drei Typen ganz gut dazu passen, möchte ich dich einladen zu einer kurzen Meditation mit diesem Text von Niklaus von Flü. Und ich lade dich ein, zur Ruhe zu kommen und still zu werden. Komm zuerst bei dir selbst an, an dem Ort, an dem du gerade bist. Und mach es dir, wenn möglich, in einer Haltung bequem, in der du ein paar Minuten entspannt und aufrecht sitzen kannst. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen für einen Moment schließen. Wir werden still. Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Versuche loszulassen. Lass deine Gedanken ziehen und versuche ganz im Hier und Jetzt präsent zu sein. Lass Anspannung los aus deinen Schultern, deinen Armen. Du musst nichts leisten, nichts erreichen, einfach da sein vor Gott, in Gott. Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Du bist verbunden mit dir selbst. Versuche die Verbindung zu spüren, indem du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem richtest. Beobachte, wie sich deine Bauchdecke ausdehnt beim Einatmen und wie sie sich wieder senkt beim Ausatmen. Du bist verbunden mit deiner Umgebung. Versuche die Verbindung zu spüren und richte deine Aufmerksamkeit auf die Körperteile, die den Boden oder den Stuhl berühren. Du bist verbunden mit dem, was über dich hinausgeht. Versuche die Verbindung zu spüren. Du kannst auch innerlich beten, zum Beispiel mit den Worten von Niklaus von Flü. Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Gott, o nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Bleibe noch einen kurzen Moment in dieser stillen Präsenz. Gott, ich vertraue darauf, dass du in mir und um mich herum bist und mir Frieden schenkst. Amen. Nimm aus dieser zentrierten Ruhe Kraft mit für das, was kommt.
RefLab.